wenn man über die neue Musik spricht und dann auch schon im Gespräch oder ich weiß nicht was, immer im Feuilleton und so weiter auftaucht dieser Begriff der Starre, die Musik hat sich erstarrt. Ja. Die Avantgarde hat sich erstarrt. Nur die Avantgarde war erstarrt von Anfang an. Ja. Das heißt, die Erstarrung ist einfach sozusagen die Avantgarde, der Beginn der Avantgarde. Das war bei Schönberg so, das war bei Mondrian so und so weiter, wo die Erstarrung sich auflöst, gibt ja keine Avantgarde mehr. Und so Avantgarde ist die Fähigkeit, keinen nächsten Schritt zu machen. Nun, Schönberg wollte das nicht, Adorno hat sich auch weit gezeigt, ja. Irgendwie, das wurde schon ausgeführt, das werden wir diskutieren. Vor der Pause möchte ich nur eine Bemerkung machen, und zwar in Bezug auf der Schönberg-Adorno-Verhältnis, das Sie so gut beschrieben haben. Übrigens, diese Geschichte mit der Prostituierte, das ist eine reale Geschichte, aber passiert tatsächlich Nietzsche, nicht Schönberg. Er sozusagen schreibt in Nietzsches Biografie der Schönberg, um sozusagen dieses Verhältnis zu Faschismus und so weiter sozusagen zu betonen. Es ist historisch, und das habe ich, weil im Bereich der bildenden Kunst war ich im Unterschied zur Musik ziemlich nahe und bleibe ziemlich nahe sozusagen am tatsächlichen Geschehen. Es gibt einen unbändigen Hass, ja, des Künstlers auf den prominenten Interpreten und vor allem auf jemanden, der sein Werk positiv interpretiert. Die Künstler hassen sozusagen ihre Kritiker, die denen ihre Kunst nicht gefällt, meistens nicht, sondern sind für einen Augenblick irritiert, aber vergessen das schnell. Jemanden, der als Apologet systematisch wie Schönberg in Bezug auf Adorno, in Bezug auf Schönberg oder zum Beispiel auch Greenberg in Bezug auf Pollock aufgetreten ist. Es gibt auch andere Beispiele. Wird von der Künstler echt gehasst. Ja. Dieser Hass kommt daher, denke ich, ja, weil ich das beobachtet habe, ja, einmal, dass der Künstler letztendlich Kleinunternehmer ist und letztendlich kommerziell denkt. Und er denkt folgendermaßen: Es ist doch möglich, dass diese großartige Theorie irgendwann abgelehnt wird und nicht sehr groß funktioniert, nicht so gut funktioniert wie jetzt. Dann wird mein Werk mit untergehen. Der Künstler will offen bleiben für alle möglichen Interpretationen und auch dann überleben, wenn sozusagen der prominente Interpret untergeht. Er will nicht sozusagen nach unten gebracht werden mit einer Theorie. Er will kein Gefangener eines theoretischen Schiffs werden, ja, und mit ihm zusammen untergehen. Er will sozusagen weiter schwimmen auf der Oberfläche, auch dann, wenn die ganze Konstruktion nicht mehr hält. Und so gibt es eine Angst, dieser Hass kommt aus einer Angst, dass wenn einmal die Menschen Adorno nicht mehr lesen werden, sie werden auch Schönberg nicht mehr hören. Und diese Angst ist sehr, sehr stark. Deswegen kann und Antrieb für eine extrem emotionale Ablehnung, persönliche Ablehnung. Und dessen muss man bewusst sein, ja, wenn man sozusagen sich in solche Geschichten einmischt. Man muss einfach sehen, dass dieser psychologische, das psychologisch jede Interpretation, jede positive Interpretation, also nicht negativ, negativ ist okay. Negative nur zeigt, dass der Kritiker ist ein Idiot, ja, und das wäre es dann. Aber die positive Interpretation, vor allem eine insistente positive Interpretation, wird als eine immense und ständig wachsende Gefahr. Okay, jetzt machen wir eine Unterbrechung für, würde ich sagen, 15 Minuten. Gut. Zunächst einmal, ob es Fragen gibt, so unmittelbar an die Referenzen.
Ja. Ja, super Referat. lernen. Und er versucht da ja festzumachen, dass er nicht so total ist, sondern selbst die Tonalität oder die Harmonik noch irgendwie mit einzugreifen oder aufzugreifen, dass es eben nicht so als absolutes Regelwerk eben dasteht, also diese Dissonanz. Ich kenne Schönberg leider kaum. Unterscheidet sich sein Spätwerk von dem Frühwerk?
Ja, also was Adorno damit meint, also das trifft tatsächlich tatsächlich zu. Und zwar ist es so, dass der späte Schönberg auf jeden Fall sich seiner Wurzeln besinnt, ja, Wurzeln in der Tradition, das wird auch bei Schönberg kann man lesen, heute habe ich wieder Beethoven gelesen und so weiter. Und er nimmt auch kompositionstechnische Probleme, löst er immer wieder mit Beethoven und Brahms. Das sind seine wichtigsten Einflüsse. Und deswegen kann man schon sagen, dass, und das ist ja auch die Kritik gewesen nach 1945, zum Beispiel sagt Pierre Boulez, Schönberg est mort, das heißt, der Schönberg ist tot. Und bezieht sich, die ganzen Serialisten nach 1945 beziehen sich nicht auf Schönberg, sondern beziehen sich alle auf Anton Webern, weil Anton Webern völlig konsequent war. Schönberg war nicht konsequent in der Hinsicht, dass er immer wieder tonale, harmonische Strukturen und Äquivalenten immer in seine Musik mit einbezogen hat. Und in diesem Sinne hat er auf jeden Fall recht. Und deswegen ist auch Anton Webern in diesem Totalitätsdenken wichtiger als.
Ich habe so ein paar Sachen notiert aus der Vorwort zur neuen Musik. Die Texte, die im Buch stehen, die sind alle entstanden im New York Exil. Und war ein Versuch sozusagen auch gleichzeitig gegen die nordamerikanische Barbarei, wie sie von Adorno so gefunden wurde, was zu schreiben. Und schon gleich gibt es einen Verweis auf Leon Greenberg und der Text über Kishina Mangane. Und eben halt gegen die Barbarei. Also wenn man diesen Text liest, ich weiß nicht, wie viele da bei der Besprechung von Greenberg waren, fällt auf gewisse Verschiebungen, die nicht weit sind von Greenberg, aber doch gewisse Verschiebungen, ganz bestimmt. Ein Punkt ist wichtig, irgendwie sagt Adorno, auch in diesem Zusammenhang der Reaktion auf Klimaglimmung, Avantgarde und Kitsch, dass die Profanierung der hohen Kultur, der hohen Tradition, Desakralisierung und der Bruch mit der passiert in der Massenkultur und nicht in der Avantgarde. Ja, das heißt, da schließt sich sozusagen ein Urteil von Greenberg, dass die Avantgarde authentische Kontinuität und authentische Fortsetzung der hohen Tradition ist. Aber hier sehen wir so eine gewisse Verschiebung in der Argumentation. Also Sie erinnern sich, dass Greenberg begründet diese Kontinuität insofern, dass er sagt, dass wir haben sozusagen eine Kontinuität der Nachahmung. Ja. Sozusagen das traditionelle Bild ist der Nachahmung der Natur und das avantgardistische Bild ist die Nachahmung des traditionellen Bildes. Eine Untersuchung der Struktur ideale Beschaffung von Realität, die Bilder selbst als Gegenstand in der Welt. Man kann sagen, dass sozusagen das traditionelle Bild sieht alles außer sich selbst. Und sozusagen das avantgardistische Bild ist eine Abmalung, das ist Mimesis des Bildes. Ja, in diesem Sinne, wir haben so eine Reihe der mimetischen Verfahren. Es gibt übrigens ein Essay, wer sozusagen diesen Gedanke politisch ordnen will. Es gibt ein Essay von La Coulabart, das auf eine sehr witzige Weise entstanden ist, nämlich für einen Franzosen müssen, damit sie ein Doktorat bekommen, eine gewisse Zahl, außer dass sie eine Arbeit schreiben, eine gewisse Zahl publiziert haben. Also eine gewisse Anzahl der Zeichen. Und ihm fehlte eine gewisse Anzahl. Und er wollte ein Buch schreiben, also einen Text schreiben, genau diese Vorgabe, ja, das ist sozusagen diese Lücke. Und er hatte mit den Deutschen geschrieben, und zwar zum Thema Deutsche und Nachahmung. Ja, das Text ist publiziert. Auf Deutsch. Es ist ein sehr witziger Text, nämlich er hat gesagt, dass die Nachahmung, er hält die Nachahmung auch für den einzigen Mechanismus der Kultur. Das ist seine alte These. Und er sagt, dass die Nachahmung nur dann funktioniert, dass es die Nachahmung der Nachahmung ist. Ja? Und so war es immer. Griechen haben irgendetwas nachgeahmt und Römer haben Griechen nachgeahmt, Franzosen haben Römer nachgeahmt und so ging es weiter, weil Amerikaner haben Franzosen nachgeahmt mit der Verfassung und so. Die Deutschen haben auch nachgeahmt, aber sie haben versucht, das Ursprüngliche nachzuahmen. Zum Beispiel, Heidegger wurde Präsokratiker oder Vorsokratiker nachgeahmt oder Karl Schmidt wollte ursprüngliche Zustand vor der Einführung einer jüdischen Verfassung und so weiter. Das beginnt schon relativ früh mit Hegel. Und hat gesagt, dass sozusagen vieles, was im Deutschen geschehen ist, ist geschehen. Weil die Deutschen haben versucht, sozusagen nicht nach Ahnung zu ahnen, sondern das ursprüngliche nachzuahmen, was nicht funktioniert. Das ist sozusagen interessanterweise auch die Kernthese der Avantgarde. Also die Kernthese der Avantgarde ist der Nachahmung der Nachahmung. Nun, in Bezug auf Adorno ist es nicht interessant, dass diese Nachahmung der Nachahmung nicht so funktioniert wie Goethe. Also diese Figur kommt interessanterweise nicht vor. Kontinuität wird ja, etwas anders begründet. Und die begründete Kontinuität erinnert mich an einen Text, der von Adorno vehement abgelehnt worden war, ursprünglich. Aber dann hat er wahrscheinlich begriffen, dass das ist eigentlich ein guter Text ist. Nämlich Benjamins Abhandlung über das Kunstwerk in Zeiten des der technischen Berufsbarkeit. Und Adorno sagt, dass die Orte der Säkularisierung der Kunst werden verlassen. Ja? Das ist die Figur von Benjamin. Und es passiert folgendermaßen, dass sozusagen der spezifische Ort der Tradition wird verlassen, Mechanismen, unter denen diese Tradition fortgeführt wird, wird verlassen. Und sozusagen die Tradition beginnt sich zu vermehren jenseits ihrer eigentlichen Orte. Das heißt, er spricht weniger über die Verfasstheit der Kunst selbst, als über die Verortung der Kunst. Ja, er ist eine Soziologe, es ist nicht zufällig, dass es eine soziologische Schule war. Er interessiert sich mehr für den Kontext, für die Kontexte der Säkularisierung und für die Verortung der Tradition als ihr materieller Bestand. diesem Sinne ist zum Beispiel die Tonbandaufnahme, ja, die wir heute gehört haben, auch eine Form der Entzirkulisierung, ja, weil das Kunstwerk wird sozusagen fragmentiert, als Illustration eines Vortrags angeboten und praktisch, so wie Benjamin und Adorno das beschreiben, aus dem Kontext herausgenommen und unter anderen Bedingungen vorgeführt. Etwas, was auf der einen Seite unvermeidlich ist, auf der anderen Seite in ihrer Unvermeidlichkeit auch gezeigt werden soll. Und dann sieht es so aus, dass im Grunde eine solche Vorführung, die wir heute erlebt haben, eine Vorführung im Rahmen eines Vortrags besser ist und besser geeignet ist, diese Veränderung, ja, diese Verschiebung zu beschreiben, als zum Beispiel ein Konzert. Bei einem Konzert ist ja, wo Glenn Gould ja von einer Stelle zur anderen rennt, schon sozusagen von einer Halle zur anderen Halle und im Grunde immer das gleiche vorführt oder ein anderer Interpret. Es scheint, dass die Rituale beibehalten werden, de facto aber, so wie Benjamin es gesagt hat, dass sozusagen ein Kunstwerk, das auf Reisen geht, ist die Abbildung seiner selbst. Ja, das ist doch, es ist immer, dieses Kunstwerk ist immer schon technisch reproduziert, obwohl es sozusagen das gleiche Bild zu sein scheint. Das heißt, die Vermehrung, wir haben erstens mit der mechanischen Vermehrung der Kunst zu tun, und zweitens, wir haben mit mechanischer Vermehrung oder Produzierbarkeit der pseudosakralen Bedingungen zu tun, unter denen die Kunstwerke vorgeführt werden. So gesehen, eben empfiehlt Adorno an dieser Stelle die Starre. Er sagt, die Starre als positive zunächst einmal Charakteristikum, nämlich diese Starre ist etwas, was die Erstarrung des Systems als solchen, also der Gesellschaft des Systems zunächst einmal, widerspiegelt und zwar getreu widerspiegelt. Er sagt, wir leben immer schon in einer Situation der Erstarrung und zum Beispiel ein Komponist, der auch Popmusik schreibt und so weiter, ist auch erstarrt. Er ist erstarrt in seiner Funktion, in seiner spezifischen gesellschaftlichen Rolle und einer spezifischen Positionierung im kulturellen Ganzen und seiner soziologischen Bedingungen nach. Ja. Aber diese Erstarrung wird kaschiert durch sozusagen Freilebigkeit seiner Kunst. Wobei die Selbstunterwerfung einem Ritual, ja, nicht wahr? Selbstunterwerfung einem Ritual, symbolisch der Verlust dieser Sakralität kompensieren. Also er erklärt in diesem Vorwort die freiwillige Unterwerfung des avantgardistischen Künstlers unter einem strengen Gesetz, zum Beispiel mathematische Gesetz der Ludokapomie, als die Kompensation des Verlustes eines ritualisierten gesellschaftlichen Ortes, an dem die Kunst ihren angestammten traditionellen Ort hat. In diesem Sinne sozusagen macht er die gleiche Figur letztendlich wie Clement Greenberg. Das heißt, er sagt, die Avantgarde ist nichts anderes als Versuch, nicht mit der Tradition zu brechen, sondern gerade die Bedingungen, unter denen die Tradition irgendwann früher gut funktioniert hat, künstlich wiederherstellen, weil diese Bedingungen verloren gegangen sind. Ja? Also in dem Fall, was verloren gegangen ist, ist dieses Ritual, ist diese Verortung. Und diese Verortung wird dann kompensiert durch die Starre, unter der, selbst auferlegte Starre, oder selbst auferlegte Gesetz, unter dem der Künstler agiert. Das ist streng gedacht und das kann man gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite argumentiert Adorno parallel dazu mit dem Leiden. Ja? Und damit, dass diese sozusagen selbst auferlegte Gesetz so etwas wie ein Leiden hervorruft im Subjekt und dieses Leiden sich auch direkt manifestiert. Für Adorno hat die Avantgarde etwas Masochistisches, weniger Sadistisches als Masochistisches. Das hat übrigens gut erkannt Deleuze, ja, in seiner Text über Sacher Masoch, dass er bezog sich übrigens auf Kommunismus ja auch, ja, nicht wahr? Es gibt eine gewisse Lust, und zwar eine masochistische Lust, an der Unterwerfung einem bestimmten Programm. Ja? In seinem Essay sagt er, dass, über Sacher Masoch sagt er, dass man, wenn man genau, dass man Sadismus und Masochismus parallelisiert, ja? Sozusagen Leiden anderen zugefügt und Leiden mir zugefügt. Wenn man aber Texte von Van den Pels und andere Texte von Sacher Masoch genau liest, merkt man sofort, dass da überhaupt kein Leiden vorkommt. Also das ist ein totales Missverständnis. Das Einzige, was von Helden verlangt wird, seine Geliebte, ist, dass er ein bestimmtes Programm genau vollzieht. Ja. Das heißt, dass er nicht frei ist, sondern nach einem Programm lebt, ja, nach einem Gesetz, das von ihr gegeben wird. Und zwar, sie wird von ihm dafür bezahlt, dass sie ihm ein Programm gibt. Ja. Also das ist eine gute Beschreibung von Schönbergischer Musik, ja, wenn man will. Ja. Das heißt, der Zuschauer, Schönberg ist so wie Wandel im Pelz. Ja. Und gleichzeitig auch der Held des Romans. Und dann der Zuhörer kommt und unterwirft sich einem Ritual der kaffeinischen Musik. Ja. Und bezahlt das. Ja. Er bezahlt diese Unterwerfung in einer bestimmten Logik. Und Schönberg unterwirft sich zunächst einmal selbst und dann diese Zuschauer. Das Leiden und expressive Seite des Leidens kommt ja eigentlich nicht vor. Wenn wir diese Stücke gehört haben, vor allem von Schönberg, dann zumindest mein Gefühl war auch angeregt durch andere Interpretationen, die ich gehört habe, sicherlich von den gleichen Sachen, dass die Interpreten, die hier auftreten, irgendwie zu emotional diese ganze Geschichte fördern. Das heißt, fast hat man das Gefühl, diese Logik, die wahrscheinlich nur dann wirklich zum Vorschein kommt und ihre masochistisch-sadistische Wirkung tatsächlich entfaltet, kommt nur dann zum Vorschein, wenn, und da sagt zum Beispiel auch Adorno übrigens, wenn jeder Ton unabhängig wahrgenommen werden kann und alle Töne gleichmäßig sind, ja, dann kommt diese mathematische und maschinelle zum Vorschein. Kommt diese Logik zu Vorschein. Sie wird zum Teil kaschiert, dadurch, dass sie unterschiedlich gefärbt sind, durch Glenn Gould und vor allem diese Dame, die sehr viel zahlreiche Operstimme hat und so eine Ausdrucksstimme und das auch singt, als ob sie, ich weiß nicht, zwischen Wörtern und Wandern singt. Das heißt, sehr emotional. Im Grunde wäre nicht uninteressant, so ein Programm zu schaffen, wo, und ich habe so Interpreten gehört auch in meinem Leben, die als Maschinen, also Computermaschinen, das, also synthetisierte Computermaschinen, das gespielt haben, wo man wirklich absolut gleichmäßig und gleichfarbig alle Töne nebeneinander stellt, dann begreift man gut diese Zwang und diese Lösung. Ja. Sie werden nicht so relativiert, ja, durch die emotionale Erfahrung und sozusagen durch diese Bewegung der Musik, ja, die diese Erstaunung aufhebt oder zumindest unbemerkbar macht. So ist die Sache für mich ambivalent, ja, im Unterschied zu etwa Kunst, ja, von Mondrian oder Malevich oder Donald Chart und so weiter, wo die Positionen sehr klar formuliert sind. Wahrscheinlich kann man im Musikkontext auch solche Beispiele finden, obwohl es nicht so direkt einfallen, ja, weil auch Cage hat etwas Expressives gesagt. Und zum Beispiel diese rekurrente Musik, ja, die ist auch so bombastisch, ja, nicht richtig minimalistisch. Also man muss wahrscheinlich sich besser auskennen, um irgendwie ein gutes Beispiel
zu finden. Darf ich kurz intervenieren? Und zwar, ich glaube, dass man deswegen kein Beispiel dafür finden kann, und da möchte ich mit Adorno argumentieren. Ich glaube nicht, dass das in der Philosophie der Musik steht, aber irgendwo anders steht es in einem Aufsatz, und zwar, dass Sie haben gerade gemeint, die Unabhängigkeit des einzelnen Tons, aber Adorno spricht auch wieder vom parasitären Hängen an der Sukzessiven. Das heißt, es gibt keinen autonomen Ton. Und von daher würde ich dann auch wieder sagen, es wäre nicht richtig, das maschinell zu sehen. Weil es gibt keinen autonomen Ton, deswegen ist auch ein Ton nicht als maschinell vertonbar. Weil es eben immer eine parasitäre Länge an der Sukzessiven gibt.
Ja, ja, das ist wirklich richtig. Die gibt es nicht. Auch wenn man zum Beispiel schaut, die Bilder von Mondrian, ja, und parallel aus der Bilder ist zu nennen. Sicherlich fragt man sich, warum sind diese Quadraten so groß und warum ist ein Quadrat so gefärbt und ein anderer anders? Das gleiche gilt auch für viel strengere minimalistische Geschichten. Sie haben immer sozusagen eine Komponente der Willkür, Unlogik, freie Entscheidung und so weiter. Das kann man nicht ausschließen. Das ist ganz klar. Das ist alles etwas relativ. Aber es gibt interessante Experimente in diesem Sinne, weil ich eben kein Musikspezialist bin, fällt mir an. Nan Caro, ja. Das hat mir gut gefallen. Das ist so ein amerikanischer Komponist, der ist schon alt. Ja. Der ist schon alt, so ein alter Typ. Lebt, glaube ich, in Mexiko. Und er macht so Serien, ich weiß nicht, ein bisschen Variante von Schönberg oder was auch immer. Und es gibt diese alte Maschinen zur Soundproduktion, ja, so aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wo man so Programme reinsteckte. Also alte Programme, wie hießen sie jetzt, die sind unterschiedliche. Aber es gibt so eine so perforierte Papier, Sequenzen, und die werden da gestellt und da werden irgendwie Geschichten produziert, so die Glanz und Monoton. Das war meistens so in Bars, ja, irgendwo in Las Vegas, ja, und praktiziert. Es gibt nur eine solche Maschine überhaupt, es ist geblieben. Und in demolierten Zustand. Ich hatte irgendwo in einer Bar gefunden, repariert. Und seitdem auch Kopien davon gemacht, ich glaube zwei, drei. Es gibt ja auf der Welt noch von dieser alten Maschine nur die drei, die er gemacht hat. Und er machte alle seine Kompositionen so, dass er sie zumindest damals schreibt, dann werden sie programmiert, dann werden sie in diese Maschine reingesteckt. Und sie produziert so einen sehr, sehr gleichmäßigen Sound, ja, also absolut neutral. Gar nichts gefährdet von irgendwelchen Emotionen und was auch immer. Und im Endeffekt, Effekt ist überwältigend, ja, weil nach einer sehr kurzen Zeit versteht man die Struktur unglaublich klar. Ja, wie diese alle Komponenten tatsächlich funktionieren. Und man hat das Gefühl, man hört die Mathematik, ja, die Mathematik selbst zu. Ja. Das ist ein sehr schwacher Effekt. Dieser Nenka hat eine Schule, aus der Schule, die Schule wollen ein bisschen witzig sein. Ich weiß nicht, ob er erzählt, aber es war so ein Krankheitsautomat. So ein Schüler von ihm hat eine Maschine, produziert, und zwar ist es so programmiert, dass alle Krankheiten, 99 Krankheiten, ja, wird DNA von diesen Krankheiten genommen. Diese DNA wird programmiert als eine Musikstruktur, sodass jede DNA Element eine Musik entsprechend bekommt, und dann kann man Knöpfe drücken und zum Beispiel hören, wie die Grippe klingt oder Pest oder Cholera, und man kann auch die kombinieren, zum Beispiel, man kann sich vorstellen, man ist gleichzeitig von Pest, Grippe und noch was befallen, und dann gibt es sehr, sehr komplizierte Kombinationen verschiedener Krankheiten. Das hat mich absolut fasziniert und ich habe eine gewisse Zeit verbracht bei solchen Vorstellungen, wie man verschiedene Krankheiten gleichzeitig befallen ist und wie das klingen würde. Ja, ich meine, dass das zum Beispiel, es ist eine Entwicklung, ja, die auch zum Teil witzig ist, zum Teil systematisch gedacht, klar, aber eben halt mehr Gewicht legt auf die Vorführung und Verfolgung der Entfaltung bestimmter Rituale, verstanden als Entfaltung bestimmter mathematischer Gesetze, ja, in der Zeit. Ja. Wenn man eine Funktion hat, kann man auch sehen, wie diese Funktion sich in der Zeit hat.
Wenn ich dazu noch was sagen darf, zum Beispiel Yannis Xenakis, der Komponist, der Szenario, ja. Das ist ja eine völlig stochastische, durch und durch hundertprozentig stochastische.
Ja, geht in andere Richtung.
Ja, aber das ist ja im Prinzip auch ein mathematisches System. Wird aber, das, was Sie jetzt sagen, würde ja, wird aber interessanterweise in der Elite, muss man das ja auch ganz offensichtlich nennen, der Musik nicht akzeptiert. Ja, das ist ein Experiment, das ist schematisch, das hat mit Material nichts zu tun. Aber Yannis Xenakis wird wiederum akzeptiert. Und ich denke, jetzt muss man noch diese zwei Aspekte des Mathematischen muss man doch noch beachten.
Ja, das wird nicht akzeptiert von vielen, ja, vom Establishment nicht so sehr. Weil man will, dass man expressiv bleibt und frei eben hat und ja, so Geschichte. Ich glaube, mit Xenakis ist es so, Xenakis hat auch lange Zeit überlebt, dadurch, dass er seine ganze Geräte und das ganze Kram installiert hat, ja, als Installationskünstler war ihm. Also Xenakis ist ein sehr intelligenter Mann, der changiert ständig zwischen Installationspraxis und Musikpraxis. Und wenn der Adani akzeptiert wird, dann wird er an einer anderen Stelle akzeptiert. Das ist alles so geschickt. Ich kenne auch andere Beispiele. Ja. Solche Strategien, andere Künstler, die sozusagen Hardware mit dem Hardware der Musik arbeiten und diese Hardware auf eine sehr interessante Weise gestalten und zum Teil riesige Installationen mit dieser Hardware machen, die ganz interessant sind und diese Klang mit Raum verbinden. Das ist für sie so eine institutionelle Rettung. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, dass Xenakis ja so etwas wie frei klingt, ja, wo es eigentlich nicht dabei ist, wie Sie richtig sagen. Weil die stochastischen Gesetze sind klar, mathematische Gesetze. Aber dort, wo diese mathematischen Gesetze in ihrer Strenge kompromisslos vorgeführt werden, dann geht es vielen auch zu näher. Interessanterweise, das Nankero geht auch in diese Richtung. Ich habe ein paar Ausstellungen gesehen in Paris mit Xenakis und Gibbs, wo sie auch sozusagen präsentiert wurden als Installationskünstler. Man ging in Santa-Pierre von einem Raum zum anderen und konnte auch diese Maschine beobachten, ja, die zum Beispiel Nankero aufgebaut hat. Und diese ganzen Papier mit Löchern, das alles ja, abstauen, ja, und das und durch diese visuelle Reiz ja, sich eingeben in die Musik. Wie auch immer, ich denke generell, dass ein bisschen experimentelle Musik, das ist ja experimentelle Musik, ja. Man fasst das Wort, gell? Ja. Also Avantgarde-Musik, das überhaupt kein Markt hat und kein Markt haben kann, ja. Hat er schon recht. Adorno wird den gleichen Weg gehen wie Video oder Film. Das heißt, so wie das Avantgarde-Video, Avantgarde-Film, eine Filminstallation oder eine Videoinstallation wurde, wird auch so aussehen. Mit Sicherheit, musikalische Installation, das heißt, die Musik muss alles. Also ich sehe einfach keine andere Möglichkeit, die überhaupt irgendwie so anders zu präsentieren oder kulturell zu verankern. Und wenn man zum Beispiel anschaut, zufälligerweise habe ich die Gelegenheit, musikalische Teile. Sehen Sie, es gibt Kulturstiftung des Bundes, ja. Und da gibt es ja bestimmte Sparten, da stellt man Anträge. Ja. Und im Bereich der Anträge, die aus der Musikszene gekommen sind, ich glaube, alle, ich habe das nicht gezählt, aber mir wurde gesagt, dass 85% aller Anträge beschreiben Klangrollen. Ja. Also nicht herrliche Klangrollen. Ja, das heißt, das geht massiv in diese Richtung, außer dass die Künstler. Und im Endeffekt werden die Musik nur in den Museum. Also irgendwann so ein paar Jahre. Naja, aber davon abgesehen, wenn wir zurückkommen zu der ursprünglichen Figur, dann ist es mein Eindruck, dass Adorno niemals und er wirklich begriffen hat, was die Avantgarde ist, ja. Sondern schwankte ständig zwischen Avantgarde und Expressionismus. Ja. Schwankte ständig zwischen Verständnis von Kunstwerk als etwas, was autonom ist und dem eigenen Gesetz folgt und dem Kunstwerk als etwas auslöst. Im besten aller Welten, formuliert, kann man das so formulieren, das Kunstwerk drückt aus sein eigenes Unterworfensein seinem eigenen Gesetz. Aber zumindest, ja, aber zumindest so, eben so masochistisch, ja, aber zumindest so muss der Ausdruck gerettet werden. Ganz verzichtet. War sicherlich ein bisschen nervt. Aber gut. Das kann man nicht von so machen. ich würde wirklich nahelegen, diese Texte über Masochismus und Deleuze, der ist abgedruckt, glaube ich, als Vorwort, im Deutschen als Vorwort zur letzten Ausgabe, Inselausgabe von Wandering Pets von Safa Mazov. Weil es ist eine relativ witzige Interpretation der Mangabe. Also eben diese starke Programmierung, die sozusagen so eine Wahrheit, die Selbstquälerei sozusagen, Selbstschändung.
Ich glaube, das ist ein Problem mit diesem Masochismus, und zwar deshalb, weil Masochismus, glaube ich, auch in diesem Text so verstanden wird, dass sich sozusagen jemand unterwirft unter Regeln, aber unter Regeln eines anderen. Und Adorno spricht ja, und insofern glaube ich auch, dass diese Interpretation Schönberg als Masochismus nicht wirklich funktioniert, weil Adorno spricht selber über Masochismus, und zwar in Bezug auf Stravinsky. Also, weil sozusagen das Subjekt bei Stravinsky sich den Regeln des Äußeren absolut unterwirft und darunter verschwindet. Und das Leiden sozusagen, was in dem schönbergischen Gestus irgendwie auftauchen würde, gerade sozusagen nicht Masochismus verdeutlicht. Und deshalb gibt es Leiden. Es verdeutlicht gerade nicht Masochismus, sondern verdeutlicht gerade die Souveränität sozusagen des Künstlers, der aber bestimmt, also in dem Zusammenhang zur Gesellschaft anfängt zu leiden, wenn die Gesellschaft halt in eine bestimmte Starre geraten ist.
Ja, ja, das ist richtig, aber ich würde nicht sagen, dass das sozusagen bedeutet, dass wir mit keiner masochistischen Struktur im Sinne von Deleuze zu tun haben, sondern es bedeutet vielmehr, dass hier der persönliche Masochismus oder sich selbst gegebene Gesetz so etwas wie eine mimetische und repräsentative Rolle zugeschrieben wird in Bezug auf das Leiden als solches. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel ein konsequentes Denken der Avantgarde und der künstlerischen Autonomie würde bedeuten, alle freuen sich, und das ist widerwärtig, ja, nicht wahr? Das geht mir auf die Nerven. Und deswegen möchte ich als Einzelne in dieser Welt leiden. Ja. Alle anderen sind sozusagen, haben ihren Spaß und sind locker und humorvoll, aber ich will es sozusagen nicht sein. Ich will mich selbst quälen, ja? Dadurch, dass ich zum Beispiel drei Kinder sozusagen 100 Jahre alt bin. Okay, das ist eine konsequente und konsequent avantgardistische Erfahrung der Geste. Das ist die Geste des avantgardistischen Denkentums. Ja, was aber sicherlich Adorno macht eine Unterstellung. Unterstellung, das ist die Technik dieser Unterstellung. Kommt ja von Nietzsche und Freud. Eindeutig. Wo die Nietzsche sagt, die Griechen, Nietzsche hat die ganze Kram begonnen, ja, mit Geburt der Tragödie aus der Geistermusik. Er sagt, die Griechen tun nur so, als ob sie fröhlich, humorvoll und Spaß haben. Ja. Eigentlich leiden sie die ganze Zeit unter der nietzschischen Zerrissenheit. Das sieht man zwar nicht, aber ich als feiner Psychologe und tiefgründiger Denker, ich kann das erraten. Ja. Also das ist die erste geschichtsträchtige Unterstellung. Ja. Also ich arbeite nicht mit dem selbstreflektiven Material, ja, nicht mit dem, was Griechen über sich selbst gemacht haben oder über selbst gesagt haben und vertraue dem. Nee, ich vertraue dem nicht, ja, sondern ich mache eine tiefe analytische Unterstellung und Voraussetzung, unter denen man das sagt, was man sagt. Ja, so wie zum Beispiel auch dann mit Christus umgeht. Ja. Christus wollte seinen Nachbarn lieben, weil er diesen Nachbarn so tief gehasst hat. Ja, das ist so eine Analyse im Grunde, ja? Dass er nicht einmal zu einer Feindschaft fähig war, weil jede Feindschaft bedeutet eine Berührung von der Auseinandersetzung. Und er hasste den Nachbar so, dass er nur lieben konnte, ja? Oder, weil er nicht ertragen konnte. Ja? Keine Auseinandersetzung, also feindlich ertragen konnte. Diese tiefen psychologische Analyse, ja, von Nietzsche wird dann übertragen auf alles andere. Also Freud hat es gemacht mit dem, weil er alles abgeschoben hat in das Unbewusste. Das tut Adorno zum Teil auch. Aber er ist sehr, sehr mechanisch. Ja? Er sagt, alle freuen sich, alle finden sich gut. Was ist das? Das ist ein riesiger, verblendetes Zusammenhang. Ja? Im Grunde leiden sie alle, aber sie wissen es nicht. Das weiß allein Schönberg, ja? Und ich. Ja? Schönberg weiß, was er seine Musik macht. Ja? Das zeigt nicht nur, dass er persönlich leidet, sondern dass alle leiden. Ja, sonst hat diese Musik keinen generellen Anspruch, sondern, und ich weiß es, weil ich das erraten habe. Ja. Also, in den chinesischen Sinne. Dann kommt, Adorno hat eine faszinierende Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit. Und deswegen Generationen nach den Generationen der deutschen Denker und Dichter, nach Adorno, aber vor allem für Dresden, haben sich selbst und alle anderen versucht zu überreden, dass sie nicht leiden. Ja, es gibt sozusagen eine riesige Literatur in Deutschland, ja, in den 70er, 80er, 90er Jahren bis heute. Das alles hat sich normalisiert und alle fühlen sich gut und haben echt Spaß und lieben ihre Familie und Freundinnen und Freunde und weiter. Und warum soll man sozusagen ihnen das Leben verderben durch diese Unterstellung, dass sie eigentlich leiden? Na gut, dann sagt sofort jemand, der das von außen beobachtet, aus der adamantischen Perspektive, die Tatsache selbst, dass sie so krampfhaft und so insistent behaupten, dass sie glücklich sind und Spaß haben, zeigt nichts anderes, dass sie eigentlich leiden. Und ja, das Spiel geht weiter. Die Frage ist nicht, ob jemand leidet, ob die Menschheit überhaupt leidet, ob die Deutschen leiden oder so. Die Frage ist allerdings eine andere. Braucht ein Kunstwerk, um zu bestehen, braucht ein Kunstwerk direktes oder indirektes Einverständnis der Öffentlichkeit? Und da zeigt sich, dass Adorno tief verunsichert ist, weil er ständig sagt, die Avantgarde arbeitet unter der Bedingung des Nicht-Einverständnisses seitens des Publikums. Damit beginnt er und damit endet. Und er sagt, das ist ja typisch nur für unsere Zeit, das war für ihn nicht der Fall. Tatsächlich ist es so, ja? Verdi, Mozart, also alle diese Leute hatten das Publikum begeistert. Ja, das Publikum war mit ihnen einverstanden. Und sie hatten auch Kraft bekommen, ja, von diesem Einverständnis des Publikums. Sie waren auch, ja, mobilisiert. Sie hatten Energie. Es ist in der Tat so, dass man, das wissen alle, dass man, wenn man Anspruch hat, ja, in dieser Kultur, ist nun frustriert. Ja, ist nun frustriert. Bekommt gar keine Energie und kann mit Einverständnis und sogar nicht mit Interesse der anderen irgendwie rechnen, ja? Sondern isoliert sich mehr und mehr. Okay. Jetzt, was man eigentlich benutzen kann als Quelle, Kraftwerk, als Energiequelle? Nur die Frust selbst. Ja? Also wenn man eben seine Frustration als Antriebskraft interpretiert, dann kann man in dieser Situation überleben. Das ist nichts anderes, was letztendlich Adorno beschreibt. Was eine gewisse Schwäche dieser diese Beschreibung bei ihm vorkommt oder festzustellen ist, ist, dass er so etwas wie einen geheimen Frust bei allen anderen voraussetzt oder ihnen diese Frust unterstellt, um auf einer tieferen Ebene die Solidarität des Künstlers mit seinem Publikum wiederherzustellen. Ja? Diese Solidarität, die auf der äußeren Ebene offensichtlich gebrochen ist, wird auf einer tieferen soziologischen Ebene, auf der Ebene der kulturpolitischen Analyse wiederhergestellt. Und ich frage mich, hat man das eigentlich nötig oder nicht? Ja? Das ist eine offene Frage, weil es ist offensichtlich, dass Clement Greenberg das nicht nötig hat. Ja? Er hat zum Beispiel klar gesagt, in Kunst und Avantgarde und Kitsch, die Avantgarde ist die Sache von wenigen, die Mehrheit braucht das nicht, in welchem Sinne auch, braucht das nicht. Politisch, sozial, aber braucht das auch nicht tiefenpsychologisch. Die Avantgarde ist nur für die gut, die machen. Letztendlich ist es. Die Avantgarde ist nur interessant für die Leute, die die Avantgarde machen. Für alle anderen hat die Avantgarde gar keinen Sinn. Und Adorno ist zu irgendwie humanistisch immer noch, ja, und denkt, ja, doch, vielleicht keinen Sinn, aber eine tiefere.
Oder so. Nee, aber das sagt er doch nicht. Und auch die Unterstellung des Leidens ist, glaube ich, nicht eine Unterstellung, die von Adorno kommt. Die schreibt man ihm vielleicht zu, aber ich glaube, der Punkt, an dem er diese ganze, also die, seine ganze Dialektik aufzieht, ist sozusagen, misst sich an der gesellschaftlichen Situation. Und der Punkt ist, wäre nicht das Leiden oder verdecktes Leiden, so unterdrücktes Leiden in der Gesellschaft, sondern der Punkt wäre Barbarei. Das heißt, an dem Punkt, an dem sozusagen keine Zuhörerschaft mehr für avantgardistische Kunstwerke vorhanden ist, was er sehr wohl auch sagt, es wird irgendwann niemand mehr hören und ist sozusagen auch im Grunde genommen Kunst für niemanden, ist sozusagen der Umschlag, und das wäre so wie Agamens Ausnahmezustand auch, ist der Umschlag halt in Barbarei vollkommen vollzogen und dann gibt es sozusagen nur noch eins, also ein absolut identisches, in dem nichts anderes mehr existiert, in dem alles gleichzeitig wahr, alles gleichzeitig falsch ist, also die absolute Tautologie, und das wäre für ihn Barbarei und im Grunde genommen sozusagen kein Zustand mehr, wo in dem Kultur noch stattfindet.
Das gibt es ja, das gibt es bei ihm. Ja? Ich sage nicht, dass es bei ihm nicht gibt, aber ich sage, dass er ambivalent ist, weil gleichzeitig gibt es das und gleichzeitig gibt es vieles, wo er sagt, auch in Bezug auf Schindler, dass er das allgemeine Leid manifestiert, auch Kafka und dann später Beckett. Und,
ja, natürlich,
die Künstler. Und es gibt sehr vieles, was eben diese leidende Natur im Menschen und so weiter thematisiert wird. Und dass die Avantgarde nichts anderes als diese Maschine zu Menschenquälerei darstellt. Die Kultur ist diese Maschine und die Avantgarde macht diese Maschine offenbar, aber gleichzeitig auch das Leid offenbar. Also es gibt diese Ambivalenz ständig.
Diese Ambivalenz gibt es sozusagen, solange es noch Künstler gibt. Das wäre sozusagen, was er unter Kenntnischarakter der Kunst beschreibt. Solange die Kunst sozusagen noch offen ist und fähig ist zu reflektieren und noch diese Reflexionsbewegung hat, solange wird sie daran leiden, an den Zuständen, zu denen sie selber gehört. Wenn das aber aufhört, und das wäre zum Beispiel das Beispiel, was er im Stravinsky-Teil beschreibt, wenn sich das Objekt sozusagen total opfert und absolut affirmativ wird, hört auch das Leiden auf und dann gibt es nur noch absolute Bejahung. Aber diese absolute Bejahung, ob Leiden oder nicht Leiden, insofern wäre Leiden halt meiner Meinung nach keine Unterstellung, wäre Barbarei. Und das ist, also deshalb ist die Barbarei für ihn das Kriterium, warum sozusagen diese Gesellschaft, massenkulturelle Gesellschaft.
Ja, aber die Frage ist ja, das ist klar. Aber das ist genauso wie bei Nietzsche, der gesagt hat, das Beste ist für den Menschen, nicht geboren zu sein. Und der Popper hat damals gesagt, es ist zwar für den Menschen das Beste, aber ich habe noch keinen getroffen. für den es das zutrifft. Und so ist das ja mit der Kunst, ja. Ja, sicher, die Gesellschaft ohne Kunst wäre okay, ja. aber auf die Gesellschaft von der Kunst tatsächlich, ich habe solche noch nicht getroffen. Ja. Ich meine, obwohl man ständig sagt, dass die Kunst am Ende ist und so weiter, aber das zu sagen, ist schon ein Kunstgestus und so weiter. Und wie man sozusagen dazu kommt, dass die Kunst tatsächlich verschwindet, das hat noch keiner uns wirklich auseinandergesetzt. Und so, es ist mir irgendwie nicht klar. Es ist vielleicht ein Idealbild, ja, einer totalen Barbarei. Aber es ist nicht einfach einzusehen, wie man dazu kommt. Ja.
Ja. Nee, ich wollte nur sagen, das wäre genau der Punkt, sozusagen, wo die Kritik an Adorno ansetzen muss, weil diese ganze, also die Analytik ist ja okay, aber die ganze Urteils, also dass er sozusagen halt überhaupt urteilt zwischen Erkenntnis, Charakter der Kunst, Unterhaltungscharakter und so, also dass er diese da Bewertung aufmacht, die muss an dem Punkt halt gemessen werden, dass er jetzt daran ist, dass er sagt, okay, es gibt diesen Umschlag in Barbarei, aber wann ist die Barbarei? Also wann ist die Barbarei vollzogen und wann ist sie noch nicht vollzogen? Also sind wir jetzt schon in der Barbarei, ja, oder findet es morgen statt? Und an dem Punkt, an dem er die Behauptung sozusagen aufstellt, es ist schon vollzogen, ist ja immer schon zu früh, und dann, also da ist sozusagen die Angriffsfläche, wo man rangehen kann.
Ja, ja, aber alle diese strukturelle, Sie haben recht, aber alle diese strukturelle Schwierigkeiten, auch die Ambivalenz, über die, also diese allgemeine Unterstellung, über die wir gesprochen haben, haben einen Grund. Ja, das ist seine Sorge um das Ganze, seine Sorge um die Totalität. Er denkt immer, er interessiert sich für das Ganze. Ja. Er interessiert sich nicht für das Selbst. Das ist sozusagen, er ist nicht parteiisch. Ja. Er ist, so wie bei den letzten Bundeswahlen. Ja. Man hat sich immer gefragt, wie geht das dem Ganzen der Stadt. Ja. Also, niemand wollte wirklich parteiisch sein und seine Position vertreten.
Das ist auch eine total interessante Frage, ob das auf Kunst oder überhaupt irgendeine Tätigkeit möglich wäre, ohne diesen Appell als Ganze, also ohne dass man von einer grundsätzlichen Einheit ausgeht, ja? Also zum Beispiel eine, die irgendwann mal das Gute war, das Schöne war und ein Gott oder so. Und das nicht, also das, man könnte wahrscheinlich sagen, dass wenn die Kunst diesen Anspruch aufgibt, wird sie zu einem Handwerk, aber vielleicht würde sogar ein Handwerk kann nur funktionieren über sozusagen ständigen Selbstbezug vermittelt über das Ganze, ja, dass man sozusagen seine Relevanz für das Ganze herausstellen muss. Und sozusagen ein von vornherein partikularer Anspruch, ob der überhaupt jemals Motivation genug sein kann, irgendwas zu tun, wäre doch irgendwie eine, halte ich für irgendwie unwahrscheinlich, zumindest, ja.
Nein, es gibt einfach so.
Das bedeutet nicht, dass man davon ausgeht, natürlich, man geht davon aus, dass es sozusagen letztlich die Kunst, die man macht, für alle relevant ist, weiß natürlich aber immer, dass es de facto nicht so ist. Aber man kann trotzdem diesen Anspruch als Kunst nicht aufgeben.
Ja, und vor allem ist es halt so, dass solange man sich fragt, ja, und irgendwie sehe ich nicht ein, ja, wie dieses Fragen zu stoppen ist, ja, solange man sich fragt, nach welchen Kriterien die Kunst existiert und ob die Kunst vorbei ist oder nicht Kunst vorbei ist, die Kunst ist nicht vorbei, weil diese Frage nach wie vor da ist. Ja? Und diese Frage schafft einen Kontext, der ist grundsätzlich ein Kunstkontext. Ja? Das heißt, wenn jemand kommt, ja, wie dieser Mehmet oder wie der heißt, und verbrennt die Bibliothek von der Alexandria, dann wird das sofort zu einem Kulturphänomen der ersten Ordnung. Ja? Bis Rousseau und Marx und heute erinnert man sich daran. Das heißt, die Vernichtung der Kunst, das Ende der Kunst und so weiter, und das sind literarische, künstlerische Phänomene. Es ist einfach schwer, sich die Situation vorzustellen, bei der diese Frage, ist das Kunst oder nicht, ist, ja, diese Frage als Frage aufhört. Ja? Auch wenn diese Frage eine negative Antwort bekommt. Es ist einfach schwer vorzustellen. Ich weiß es nicht. Unter welchen Bedingungen das und das Ganze sein kann. Und das ist die Frage, warum wir tatsächlich über das Ganze so schwer zu sprechen. Ja, also logisch. Weil wir diese Zustände nicht kennen. Ja? im Unterschied zu dem, was Adorno denkt und Dialektik denkt und Husserl denkt, auch also Lebensmittel hat und Hegel denkt, wir kennen keine einzige Kultur, auch auf dem Flügel, wo die sozusagen homogen wäre, wo es nicht ja, das ist ein Ganze sich präsentiert hat, wo es nicht eine Kluft, tiefe, sehr, sehr tiefe, also absolute Kluft, gäbe zwischen zum Beispiel sakralen Raum, profanen Raum. Ja.
Aber was ich meine, ja, dass wir andererseits auch keine Kultur
kennen, wir kennen das.
Die auch diese Heterogenität nicht mit dem Appell an eine Homogenität
immer, ja, Hilfe, immer. Immer verbunden. Und zwar von allen Seiten. Als Profanierung des Sakralen, als Sakralisierung des Profanen, als Mittelweg, als anderer Weg und als Ausgang. Aber de facto, wenn wir retrospektiv die Kultur sehen, diese Heterogenität wurde nie überwunden und irgendwie nicht klar, wie sie überwunden werden könnte. Also irgendwie ist es uneinsichtig. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal.